Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Der unvollendet gebliebene Satz ist zigfach gehört. Und doch löst er immer wieder Emotionen aus. Besonders an einem Tag wie heute, an dem der Mann, der ihn sagte, nicht mehr von Neuem beschreiben kann. Wer war dieser Moment auf dem Balkon der Deutschen Botschaft in Prag? Hans-Dietrich Genscher ist in der vergangenen Nacht gestorben, mit 89 Jahren. Bis zuletzt erzählte er mit Werbe über seine Zeit als Außenminister. Der Dickhäuter der deutschen Politik wurde ohnehin nie müde zu diskutieren und zu verhandeln. Und wie dieses Bild, das in seinem Büro abfotografiert wurde, zeigt, Humor hatte er auch. Verena Bünden und Demian von Osten über einen großen Deutschen, der Geschichte schrieb und das Leben vieler Menschen verändert hat.
Die Deutsche Botschaft Prag. Hans-Dietrich Genscher viele Jahre später an diesem historischen Ort. Erinnerungen an den Moment 1989, als er diesen Menschen die Tür in den Westen öffnete. Der emotionale Höhepunkt in Genschers Karriere.
Ich hatte schon das Gefühl, was hier sich vollzieht, ist nicht einfach, dass ein paar tausend Menschen in die Freiheit reisen können, sondern das wird die Welt im wahrsten Sinne des Wortes verändern. Und so ist es ja dann auch gekommen, aber eben friedlich.
Es ist damals der Beginn der deutschen Einheit. Gut ein Jahr später unterzeichnet Genscher den entscheidenden 2+4-Vertrag. Genschers Erfolgsrezept, seine Diplomatie der persönlichen Kontakte. Vor allem verband ihn eine Freundschaft mit dem sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow. Genschers Heimat war Halle an der Saale. Er macht Karriere aber bei der FDP in Westdeutschland. 1969 wird er Innenminister in der sozialliberalen Koalition und erlebt bei den Olympischen Spielen 72 in München einen politischen Tiefpunkt. Israelische Sportler werden von palästinensischen Terroristen als Geiseln genommen. Genscher bietet sich selbst als Geisel im Austausch an. Vergebens. Alle Geiseln kommen am Ende ums Leben.
Wenn man von Ohnmacht redet, Ohnmacht im Sinne, dass man eigentlich das, was notwendig wäre, gar nicht tun kann oder dass es schwer ist, einen Ausweg aus dieser Situation zu finden, das war ein überwältigendes Gefühl.
1982, der Bruch der Koalition mit der SPD. Genscher betreibt die Wende der FDP hin zur Union unter Bundeskanzler Kohl. Ein Wechsel, der die FDP fast zerreißt. Doch in Erinnerung bleiben wird er vor allem als rastloser, reisender Außenminister mit bis zu 500 Flügen im Jahr. Nach 18 Jahren verlässt Genscher 1992 diesen Posten. Kein anderer hatte jemals dieses Amt länger inne. Vor 4 Monaten einer von Genschers letzten öffentlichen Auftritten. Bis zuletzt kämpft er mit Kraft für seine Ideale, Freiheit und Verantwortung.
Wir haben unsere Pflicht nur erfüllt, wenn das in Erfüllung geht, was wir in dieser wunderbaren Nacht des Mauerfalls erhofft haben. Ein Europa des Friedens, das auch zu einem Zentrum und Ausstrahlungspunkt werden kann für eine Welt des Friedens. Das ist die Verantwortung der Deutschen und der Europäer.
Ein letzter Appell aus dem politischen Erbe des sogenannten ewigen Außenministers.
Wie viele gelbe Polunder Hans-Dietrich Genscher in seinem Leben getragen hat, ist wohl ungezählt, nur dass er regelmäßig für Nachschub sorgen musste. Die Leute wollen immer einen im typischen Genschergelb, sagte er einmal über das Kultkleidungsstück, das bei Verlosungen und Versteigerungen für einen guten Zweck heiß begehrt war. Der gelbe Polunder, das ist nur ein Beispiel dafür, wie unverwechselbar er war. Ein Typ, der bei allem diplomatischen Geschick doch immer deutlich zeigte, was er wollte und wofür er stand. Auch das machte ihn über Jahrzehnte zu einem der beliebtesten Politiker der Deutschen. Michael Stempfle.
Der gelbe Polunder trägt Trauer. Die FDP verliert eine Ikone, Hans-Dietrich Genscher.
Der war ein Glücksfall für die deutsche Außenpolitik, auch mit seiner Erfahrung, mit seinen weltweiten Kontakten. Er wurde natürlich auch angefeindet eine Zeit lang von den Amerikanern, aber er hat das Vertrauensverhältnis auch aufgebaut zu Osteuropa. und zu unseren westlichen Verbündeten. Sonst wäre das mit der Wiedervereinigung jedenfalls so nicht gelaufen.
Genscher, der Staatsmann. Viele hörten bis zuletzt auf seinen Rat.
Ich verneige mich mit Hochachtung vor der Lebensleistung dieses großen, liberalen Patrioten und Europäers. Persönlich bin ich dankbar für all die Gespräche und Begegnungen, bei denen ich von seiner Welterfahrung und Lebensweisheit schöpfen durfte.
Genscher und die Prager Botschaft. Seine Worte von damals, sie hallen nach.
Sein Platz in den Geschichtsbüchern ist ihm gewiss. Niemand war länger deutscher Außenminister als Hans-Dietrich Genscher. Die Überwindung der Teilung Deutschlands und der Spaltung Europas war ihm eine lebenslange Aufgabe und es war ihm vergönnt, dieses große politische Ziel seines Lebens selber zu verwirklichen.
Genscher, der Genschmann. Auch Satiriker und politische Gegenspieler zollen ihm Respekt.
Er hat als FDP-Vorsitzender es verstanden, nicht nur den Wirtschaftsliberalismus, sondern auch den politischen Liberalismus zu pflegen, der wieder für unser Land so besonders wichtig ist. Alles, was mit Toleranz, Verständnis, unterschiedlicher Interessen zu tun hat.
Der Mann mit dem feinen Gespür für historische Momente, wie der Bundespräsident ihn nennt. Für viele bleibt er eben eine Ikone der Außenpolitik.
Und ich spreche jetzt mit dem ehemaligen Bundesaußenminister und Freund Hans-Dietrich Genschers, Klaus Kinkel. Guten Abend, Herr Kinkel.
Guten Abend.
Sie haben Hans-Dietrich Genscher vergangene Woche noch getroffen. Wie überraschend kam denn die Nachricht seines Todes für Sie?
Nicht ganz so überraschend, aber jetzt so plötzlich dann doch überraschend. Ich hatte den Eindruck, dass das noch eine gewisse Zeit gehen würde, obwohl es zum Schluss schwierig war.
Sie waren ja lange Jahre sein Mitarbeiter, später sein Nachfolger als Außenminister und FDP-Chef und Sie sind Freunde geworden. Sie verband sehr viel miteinander. Dennoch haben Sie sich immer gesiezt. Was sagt das über den Menschen Genscher aus?
Ich glaube, das lag an uns beiden. Wir hatten gegenseitig in den langen Jahren der Zusammenarbeit eine große Hochachtung voreinander und füreinander. Und deshalb war es für uns eigentlich beide, wir haben auch ein paar Mal drüber gesprochen, selbstverständlich, dass wir bei dem Sie bleiben. Ich bin sowieso kein Duzer.
Sie sagten einmal, Genscher sei auch ein anstrengender Vorgesetzter gewesen. Was war denn an ihm so anstrengend?
Also, Genscher war ungeheuer fordernd. Ich meine, ich habe ihn ja begleitet vom ersten Tag an praktisch im Innenministerium bis heute, über Jahre ihn intensivst erlebt, vor allem eben auch als Vorgesetzten, als mein Förderer, als meinen politischen Ziehvater. Er war anstrengend, indem er ungeheuer fordernd war, sich selber gegenüber, aber eben auch den anderen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, gegenüber. Dabei war er ein ungeheuer treuer und fürsorglicher Mensch, aber er war anstrengend.
Weil galt ja auch als sehr humorvoll. Haben Sie auch viel gelacht gemeinsam?
Wir haben viel gelacht, ja, wobei er der große Witzeerzähler war, ich weniger. Aber wir haben in der Tat sehr viel gelacht und die ganzen letzten Gespräche in den letzten Monaten, letzten Wochen und auch letzte Woche noch haben sich sehr stark jeweils um die eigenen Enkel gedreht. Er war ein ganz, ganz stark familiengeprägter Mensch und er mit seinen 2 Enkeln und ich mit meinen 6, wir haben uns dauernd als Opas sehr viel zu erzählen gehabt.
Sie haben sicher auch viel über Politik gesprochen. Genscher hatte den Umgang der jetzigen Bundesregierung mit Russland ja mehrfach kritisiert, auch bei uns hier in den Tagesthemen. Waren Sie sich da einer Meinung?
Da waren wir absolut derselben Meinung. Ich habe ja nach 1990 auch erlebt, was es für Russland bedeutet hat. Ich bin kein Putin-Verehrer und Kenner und kein Russland-Verehrer und Kenner. Aber ich habe erlebt, was es für Russland bedeutet hat, die Weltmachtrolle zu verlieren, die Sowjetunion zu verlieren, den Warschauer Pakt zu verlieren und dass die Annäherung der NATO an die eigenen Grenzen hinnehmen zu müssen, da kam zu wenig Empathie und auch zu wenig Sensibilität vom Westen über. Es war für mich und auch für Genscher immer sehr klar, dass Russland, vor allem Putin, der ja sozusagen den Russen die Ehre zurückgegeben hat und die Demütigung genommen hat, dass der eine Europäisierung der Ukraine nur schlecht hinnehmen.
Was wird denn fehlen ohne Hans-Dietrich Genscher?
Na, es wird der weise, abgewogene Ratschlag fehlen, sowohl in der Politik vor allem, aber natürlich auch in unserer Partei. Wir haben ja jetzt einen schrecklichen Rückschlag mit dem Verlust von Guido Westerwelle und jetzt vor allem mit Hans-Dietrich Genscher. Das alles schlägt bei uns ja in eine Zeit rein, wo wir uns erholen sind und wo wir natürlich die Hoffnung haben, dass wir in den Bundestag zurückkehren. Es wird fehlen, seine Anregungen und seine Hilfe aus dem Hintergrund. Und zwar nochmals in der FDP, aber eben auch in der Politik. Deutschland hat ihm viel zu verdanken, die FDP hat ihm viel zu verdanken, ich habe ihm viel zu verdanken.
Danke für diese Einblicke. Klaus Kinkel. Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Zum Tod Hans-Dietrich Genschers jetzt ein Kommentar von Tim Herden vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Hans-Dietrich Genscher war der Mann für die heiklen Missionen im Kalten Krieg zwischen Ost und West. Dabei verfolgte der Westdiplomat mit den ostdeutschen Wurzeln immer ein Ziel, die deutsche Wiedervereinigung. Er hat es erreicht. Sein unvollendeter Satz in der Prager Botschaft verursacht immer noch Gänsehaut, aber dieser Satz war nur möglich durch Genschers Art der Diplomatie. Ob damals in Prag oder sonst in Moskau, in Washington und besonders bei der UNO in New York, Genscher versuchte immer, beide Seiten im Gespräch zu halten. Er knüpfte Verbindungen, ließ den Kontakt zwischen den verfeindeten Systemen nie abreißen. Seine Strategie war einfach: zuhören und kompromissfähig bleiben. Wie Helmut Schmidt oder Helmut Kohl gab die Kriegserfahrung Genschers Leben einen klaren Kompass: Europa braucht Frieden. Das ist auch Genschers Vermächtnis an die Nachgeborenen. Trotz einer klaren Haltung, nie nur den eigenen Interessen folgen, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Keine neuen Mauern errichten in Europa, wo die alten erst vor über einem Vierteljahrhundert niedergerissen wurden. Die Strategie des Wandels durch Annäherung war zwar die Idee Willy Brandts, aber keiner hat sie so erfolgreich umgesetzt wie Hans-Dietrich Genscher.
Tim Herden kommentierte. Übrigens, im Anschluss an diese Tagesthemen sehen Sie einen ausführlichen Nachruf auf Hans-Dietrich Genscher mit dem Titel Mr. Bundesrepublik. Und dieser Mann war einmal Büroleiter eines späteren Außenministers, nämlich von Joschka Fischer. Die Zeiten sind lang vorbei. Winfried Kretschmann nennt sich schon seit 5 Jahren erster grüner Ministerpräsident und könnte jetzt in Baden-Württemberg wieder Geschichte schreiben. Mit Grün-Schwarz. Im Ländle soll sich die einst allmächtige CDU in die Rolle des Juniorpartners fügen, während die über sich hinausgewachsenen einstigen Revoluzer den Ton angeben. Doch viele in der Union fürchten, dass ihre Partei hier in eine verbotene Frucht beißt. Thomas Stephan.
Das ist nicht nur eine Kiwi, sondern ein Vergleich. Innen viel grün, nur ein paar schwarze Sprengsel. Die Kiwi als Koalitionsmodell. Den Grünen würde das schmecken. Der CDU stieße es sauer auf. In Stuttgart sitzen sich nun Grüne und CDU gegenüber, um Koalitionsgespräche zu führen. Heute ging es um das Arbeitsprogramm der nächsten Wochen. Am Ende war sogar von Optimismus die Rede.
Es ist viel Arbeit, aber wir freuen uns auf diese Arbeit und wir haben eine gute Kondition. Gell, Frau Walker?
So sieht's aus.
So. Grün-schwarze Verhandlungen. In der CDU gibt es die Furcht vor zu viel grünem Fruchtfleisch. Zum Beispiel in Reutlingen bei der Kreis-CDU.
Das Problem ist in einer möglichen Kiwi-Koalition, dass es nämlich hier wie in der Frucht ist, dass nämlich grüne Inhalte dominieren, gespickt mit ein paar kleinen schwarzen Punkten. Und das ist meine große Sorge, die ich habe.
Sie sind nicht bereit, grüne Kröten zu schlucken, weder in der Innen-, der Bildungs- noch in der Verkehrspolitik. Vor allem aber geht eines schwer runter, der Juniorpartner.
Jetzt bin ich 45 Jahre Mitglied der CDU, aber sowas habe ich noch nie erlebt.
Kiwi-Koalition, grün und schwarz. Er kennt sich mit beidem aus, Oswald Metzger, ein Schwabe. Ja, der. Langjährig Grüner, dann zur CDU. Er ist für Grün-Schwarz und die CDU könne sich so sogar erneuern, während der grüne Erfolg einer auf Zeit sei.
Die Grünen profitieren ganz erheblich von Winfried Kretschmann als Person. Ohne ihn hätten sie vielleicht 15%, nicht 30 in Baden-Württemberg. Und Kretschmanns wachsen nicht auf den Bäumen. Also irgendwann werden die Grünen mal feststellen, dass eine Partei keine One-Man-Show ist.
Kiwi. Viel Grün, ein paar schwarze Sprengsel. Was da im Ländle serviert wird, muss man sehen. Und wie es schmeckt, erst recht.
Und während in Baden-Württemberg jetzt zwischen Grün und Schwarz um eine Koalition gerungen wird, haben in Sachsen-Anhalt Sondierungsgespräche begonnen. Zwischen CDU, SPD und Grünen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Die Spitzen der drei Parteien kamen am Morgen in der Landesgeschäftsstelle der Grünen in Magdeburg zusammen. Sie sprachen sich für Verhandlungen aus, die am Montag beginnen könnten. Der CDU-Vorstand hat dem schon zugestimmt. Die Grünen taten es am Abend auf einem Parteitag. Morgen stimmt die SPD auf einem Parteitag ab. Bei einem Gipfeltreffen zur Atomsicherheit hat US-Präsident Obama vor der Gefahr eines Terroranschlags mit atomarem Material gewarnt. Die internationale Gemeinschaft dürfe die Bedrohung nicht unterschätzen, mahnte Obama. Man müsse gemeinsam vorgehen, um die Bestände nuklearen Materials weltweit zu sichern. An dem zweitägigen Gipfel in Washington nehmen mehr als 50 Staaten teil. Russland hatte die Teilnahme abgelehnt. Amnesty International hat gefordert, das Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei nicht umzusetzen. Die Menschenrechtsorganisation erhob schwere Vorwürfe gegen die Regierung in Ankara. Fast täglich schiebe sie bis zu 100 Flüchtlinge zurück ins Bürgerkriegsland Syrien ab. Daher sei die Türkei derzeit kein sicherer Drittstaat für Flüchtlinge. Die EU-Kommission erklärte, sie werde die Berichte prüfen. Auf den griechischen Inseln wächst der Widerstand der Flüchtlinge gegen ihre Internierung. Seit der Einigung zwischen der EU und der Türkei sind sie in den Auffanglagern eingesperrt. Auf der Insel Chios brachen Hunderte aus, nachdem in der Nacht drei Menschen verletzt worden waren. Nach Medienberichten hatte die Polizei Blendgranaten eingesetzt.
Und wir freuen uns jetzt auf Sven Plöger, der uns Näheres über das bevorstehende Frühlingswochenende erzählen wird.
Ja, das tut er natürlich, Pina. Und er erzählt als allererstes mal, die Temperaturen gehen hoch und die Kleiderschränke in Deutschland werden umgeräumt werden müssen, weil es dann doch ordentlich warm ist. Aber jetzt kommt das Meteorologen-Aber und das will ich Ihnen auch begründen. Und das hier, das ist zunächst mal das Satellitenbild von heute. Sie sehen hier im Süden, da gab es eine ganze Menge Wolken. Die möchte ich Ihnen jetzt nicht zeigen, sondern ich möchte Ihnen diese Schleierwolken hier im Westen zunächst mal zeigen, auch über der Nordsee. Die drückt es auf der einen Seite in den Norden und Osten Deutschlands. Und jetzt machen wir noch eine kleine Reise mit diesem Satellitenfilm. Schauen Sie mal, wir überqueren die Alpen und gehen in den Mittelmeerraum. Und Sie sehen, hier sind überall immer Wolken. Das sind hohe Schleierwolken in großer Zahl und die sind im Moment auch angereichert mit Sahara-Staub. Und im Moment gibt es aktuell an der Grenze zwischen Algerien und Tunesien weitere Gewitter. Die wirbeln auch mit einer gewissen Entschlossenheit weiteren Staub auf. Und der wird dann mit der südlichen Strömung, die haben wir hier durch die Pfeile mal eingezeichnet, nach Norden, also in unsere Richtung verfrachtet. Und Sahara-Staub, das heißt eben immer dunstiges Wetter. Schleierwolken heißt so ein bisschen diesig, die Sonne scheint nur milchig durch. Also manche Erwartungen will ich ein wenig dämpfen, was das Wetter angeht. Trotzdem, es bleibt dabei, das Wetter am Wochenende wird ganz freundlich. Wie gesagt, heute Nacht im Norden diese Schleierwolken, im Süden noch die Restwolken der Front. Das ist so ein bisschen hochnebelartig, was da draus entsteht. Temperaturen in der Lausitz bis -4, für die meisten 0 bis 5, auf Helgoland und am Bodensee +7 Grad. Der morgige Vormittag startet dann eben zwar mit Sonnenschein, aber im Norden teils dichte Schleierwolken, im Süden noch die Wolkenreste, die sich nachmittags mehr und mehr auflösen. Dann hat die Sonne vor allen Dingen in der Mitte und im Osten gute Chancen, während es im Westen dann durch diese Sahara-Staub-Schleierwolken-Mixtur schon wieder ein bisschen dunstiger wird. Temperaturen für die meisten 13 bis 18, an der Küste 10 bis 12, in Bayern und Baden-Württemberg 20 bis am föhnigen Alpenrand 24 Grad. Hier der Wind aus Süd, sonst aus Südost. Die Aussichten, Sonntag überall Schleierwolken, teilweise die Sonne schwer zu sehen oder nur milchig, später im Westen Regen, Montag häufiger Schauer, aber noch warm. Also es geht auf, Pina, in ein Frühlingswochenende mit Sonne, aber eben auch Schleierwolken.
Dankeschön, Sven Plöger. Das war's von uns. Im Anschluss sehen Sie den schon erwähnten Nachruf auf Mr. Bundesrepublik, Hans-Dietrich Genscher. Und gegen 1.50 Uhr meldet sich Charlotte Mayhoff mit dem Nachtmagazin. Wir sind dann morgen wieder für Sie da. Einen guten Abend noch.